Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Advent. Advent, das heißt 4 Wochen Gelegenheit, sich auf die Geburtstagsfeier Jesu innerlich vorzubereiten. Ist das nicht ein wenig übertrieben? 4 Wochen? Übrigens, früher waren es mal 7 Wochen, wie vor Ostern. Nun, die das Kirchenjahr so gestaltet haben, haben sich etwas dabei gedacht, denn in der Bibel finden wir die meisten Vorhersagen auf den Messias im Blick auf seine Menschwerdung. Wann er geboren würde, wo er geboren wird und so weiter. Da finden sich die meisten Hinweise über einen längeren Zeitraum. Und darum haben sie gesagt, wollen wir auch Gelegenheit haben, uns entsprechend innerlich, ausführlich und einige Zeit lang intensiv auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Darum feiern wir es 4 Wochen lang. 3 bis 4 Wochen lang. Nun, der Text, den du gerade gelesen hast, der erinnerte mich an etwas, was meine Frau und ich vor vielen Jahrzehnten selber gestaltet haben. Wir haben nämlich, wenn die Geburt eines unserer Kinder nahe kam, eine persönliche Geburtsanzeige gestaltet, mit einem sinnigen Spruch drauf, mit natürlich dann, wenn es so war, dem Geburtsdatum, mit den Angaben zum Kind, nicht wahr, wie lang es ist oder wie schwer und so weiter. Augenfarbe haben wir, glaube ich, nicht genannt. Aber was natürlich am interessantesten war, ist, welchen Namen hat es denn nun? Oder welche Namen haben wir für unser Kind ausgesucht? Und das hat uns immer einige Zeit gekostet, bis wir uns einig waren und dann überlege, welche Bedeutung hat dann der Name? Ist das heute ein passender Name? Kann das Kind mit dem Namen, das es da bekommt, überhaupt leben? Und so haben wir dann also im Laufe der Zeit immer eine persönliche Geburtsanzeige für unsere Kinder gestaltet, für die engsten Angehörigen. Warum hat mich unser Text daran erinnert? Deshalb, weil auch hier der Prophet Jesaja eine Geburtsanzeige aufgegeben hat. Denn es heißt, uns ist ein Kind geboren. Ja, das ist doch die Freude, die man mit einer Geburtsanzeige verbreitet. Auch wir, also unsere Kinder geboren worden, wir haben ein Kind gekriegt. Ein Sohn ist uns gegeben oder eine Tochter ist uns geschenkt. Ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geschenkt. Und er sagt, Jesaja, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und sein Name ist wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Das sind 5 Namen. Manche ziehen die ersten beiden zusammen. Ich lasse sie auseinander, weil sie, wie wir sehen werden, für sich sehr viel beinhalten. Es war früher üblich, dass besonders bei Königen, wenn die Nachwuchs bekamen, die Kinder viele, viele Namen erhielten von den vielen königlichen Vorfahren und so weiter. Oder auch bei höherstehenden Familien war das durchaus üblich. Und es kommt natürlich darauf an, warum gibt man dem Kind diese Namen alle. Und der Jesaja, der hier sagt, welche Namen für diesen Messias, für den, der kommen soll, der den Frieden bringen soll, vorgesehen sind, da hat Gott bewusst diese 5 Namen ausgewählt, weil sie charakterisieren sollten, was passieren würde, wenn dieser verheißene Sohn kommen würde. Und dadurch, dass das Kommen dieses Herrschers in Kindsgestalt beschrieben wird, fällt auf diese 5 Namen dieses Kindes besonderes Licht, wie wir es gleich sehen werden. Und ich möchte jetzt in dieser Viertelstunde versuchen, diese 5 Namen, die dem Verheißenen hier gegeben werden, euch ein wenig nahe zu bringen und den Text, den wir gehört haben, dazu auch zu beleuchten. Sein Name ist wunderbar. Das ist der erste. Nun mal die Frage, was ist denn ein Wunder? Da denkst du vielleicht irgendwas mit Naturgesetzen oder sowas. Ich will es einfach sagen, ein Wunder ist etwas, worüber man sich wundert. Ja. Guck mal im Wörterbuch nach, steht nichts anderes drin. Ganz einfach, schlicht und einfach etwas, worüber man sich wundert. Sein Name ist wunderbar. Ja, war das nicht auch das Staunen der Ersten, die damals dieses Kind zu Gesicht bekamen? Es war das Staunen derer, die auf den Feldern bei Bethlehem waren und denen plötzlich das Licht erschien, der Engel der Welt Gottes, und die voller Staunen waren zu hören, euch ist heute der Heiland geboren. Dass diese Botschaft der Hoffnung gerade sie betraf, die doch die Ausgestoßenen waren, dass es sie betraf, die im Dunkel wohnten, im Schatten, die ausgegrenzt in der Gesellschaft waren. Ja, darüber haben sie sich zutiefst gewundert, dass ausgerechnet sie dazu bestimmt waren. Und so ist es immer, dass Gott sich gerade denen zuwendet, die ohne Hoffnung, die ohne Trost sind, die ohne Licht sind. Wir lernen hier von dieser Geschichte, dass es Gott im Herzen lag, um deretwillen, um deinetwillen und meinetwillen, diesen Sohn zur Welt kommen zu lassen. Denn es heißt, über denen das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. So war es bei den Hirten in der Nacht, dass es hell wurde. Und das heißt, die da wohnen im finsteren Land. Hier steht dasselbe Wort wie im Psalm 23, wo vom finsteren Tal die Rede ist. Wenn ich auch wandere im finsteren Tal, dieses Wort ist ein interessantes Wort, denn wörtlich heißt es Todesschatten. Im Lande der Todesschatten, im Tal der Todesschatten bin, fürchte ich mich nicht. Oder hier, es erscheint dieses Licht denen, die im Lande des Todesschattens wohnen. Ihr Lieben, wie viele Menschen leben heute im Dunkeln? Für wie viele wirft der Tod seine Schatten bereits voraus? Denken wir an die vielen Corona-Erkrankten. Denken wir an die, die eine Grippe bekommen, an die, die eine schwere Krankheit erhalten oder die sie erleben müssen. Denken wir auch an manche, die in Süchten gebunden sind, deren Leben so einfach im Sande verläuft und furchtbar quälend dem Ende entgegengeht. Oder denken wir daran, wie viele ältere Menschen gerade auf den Stationen der Alten- und Pflegeheime ganz stark vereinsamen. Auch diese Einsamkeit, die soziale Verlust, die sie da haben, ist eine Art Todesschatten, der auf sie fällt. So viele sind es. Aber wir dürfen aufgrund dieses Wortes wissen, dass da, wo nichts mehr zu hoffen ist, da will Gott sein Hoffnungslicht hinsenden. Da, wo alles zu Ende zu sein scheint, hat Gott immer noch Möglichkeit einzugreifen, zu retten und zu helfen, froh zu machen, den Weg auszuleuchten. Wunderbar, dass er gerade sich so offenbart. Ist nicht alles an Jesus wunderbar, dass Gott in den Mensch wurde? Das kann man wirklich überhaupt nicht mehr in der Vernunft ergreifen. Das ist doch ein großes Wunder, dass er als Mensch zur Welt gekommen ist, dass Gott sich so klein gemacht hat. An diesem Jesus ist einfach alles wunderbar. Das, was er getan hat, wie er vielen Menschen aufgeholfen hat, ihnen das Augenlicht zurückgab, dass sie wieder hören konnten, dass sie sich wieder bewegen, dass sie wieder gehen konnten, dass sie wieder Hoffnung fanden. Sie haben das wunderbare Wirken Jesu erlebt in ihrem Leben. Wie wunderbar Jesus ist und auf sie unerwartet er hilft. Wunderbar ist auch seine Gegenwart bei uns. Vers 2, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Diese beiden Vergleiche mit der Ernte und mit der Beute nach einem Krieg haben eins gemeinsam. Es werden und wurden immer große Feste daraus gemacht. Ein Fest, das will er sagen, es gibt ein Fest der Freude bei denen, in deren Leben Jesus Einzug findet. Auch wenn die äußeren Umstände alles andere als das sind. Und das ist in diesem Jahr Advent und Weihnachten vielleicht ganz besonders so. Aber nichtsdestoweniger ist dennoch diese Freude, die von Jesus kommt, das Licht, das uns auch diese Tage hell und froh machen kann. Wir darüber gemeinsam nachdenken und uns freuen dürfen. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, zu Hause zusammen zu singen ist, glaube ich, nicht verboten, oder? Nein? Also, dann denkt schon mal daran, wir singen Weihnachten zu Hause gemeinsam die Lieder, die uns wichtig sind. Da kommt dann noch die Freudenbotschaft noch durch. Und das darf uns nicht abhalten, dass der Gedanke, dass es so freudlos sein muss, wenn man im Gottesdienst nicht singen kann, das ist so. Aber die Freude, von der Armin auch sagte, sie geht tiefer. Und sie wird uns auch durch diese Zeit hindurchbringen. Sein Name ist Ratgeber. Manchmal sagen wir in schwierigen Situationen, da ist guter Rat teuer. Nun, das ist eine Frage von Nachfrage und Angebot, nicht? Etwas, was sehr stark nachgefragt ist und wenig Angebot findet, das hebt den Preis hoch, da wird es teuer. Darum dieses Sprichwort, guter Rat ist teuer, weil er unbedingt gebraucht wird, aber so wenig gefunden wird. Guter Rat ist teuer. Ich glaube, unsere Zeit ist in einer ganz besonderen Zeit, einer ganz besonderen Weise einer Zeit der Ratlosigkeit. Denken wir nur an die steigenden Zahlen der Pandemie in unserem Land und anderen Ländern. Wie sollen wir der Situation Herr werden? Ich glaube, unsere Regierenden wissen es auch gar nicht so genau. Sie wissen sich auch nicht wirklich Rat. Sie versuchen das, was sie denken, was helfen kann. Nun, was sollen sie auch anderes machen? Ratlosigkeit, wie wird man mit der Situation fertig? Unsere Zeit ist geradezu von Ratlosigkeit gekennzeichnet. Denken wir mal an die vielen entsprechenden Regale in den Kaufhäusern, in den Büchereien und so weiter. Da findest du regaleweise Ratgeber zu allen möglichen Lebensbereichen, für das persönliche Leben bis zur Gartengestaltung. Alles Mögliche, Ratgeber. Und auch wie man leben soll, aus verschiedenen Quellen. Manches ist gut, manches kommt aus fragwürdigen Quellen. Lebensratgeber, ja, jede Menge. Damit lässt sich gut Geld verdienen, denn guter Rat ist teuer. Da wird Fragen verdient. Die Politiker brauchen Rat. Es gibt ja überhaupt keinen Politiker in unserer komplexen Zeit, keinen Wirtschaftsführer, der ohne Berater auskommt. Jeder hat einen, braucht einfach einen Berater, weil er nicht alle selber wissen kann. Die geben die Informationen und helfen ihnen dabei, damit umzugehen. Und so Ratlosigkeit gab es zu allen Zeiten. Auch damals schon, als dieses Wort geschrieben wurde, waren viele ratlos. Wie gut ist es, dass Jesus diesen Namen Ratgeber trägt. Damals waren die Menschen besonders im Nordosten Israels besonders in Not. Da gab es in der Zeit der Könige, wo ich gerade wieder lese, die Bücher, da gab es dann die syrischen Könige Hazael und Ben-Hadad und so, die dir ständig eingefallen sind, das verwüstet haben, die Bevölkerung dezimiert haben. Dann wurde die assyrische Großmacht zu stark, dass sie die Bevölkerung weggeführt hat und andere dorthin gebracht hat, zum Teil die Bevölkerung auch vermischt haben. Und das war die Zeit, in der Jesaja dieses vorhersagt, diesen Ratgeber, der kommen würde. Er war jetzt gerade besonders wichtig, dieser Ratgeber in der Situation. Mittlerweile waren dann inzwischen aber die Römer bereits eine Regierung und auch sie übten eine Gewaltherrschaft aus. Wann würde er denn endlich erscheinen? Wie gut, dass Jesus diesen Namen trägt. Ich finde es bestätigt im Buch Jesaja Kapitel 11, also zwei Kapitel weiter, da heißt es genau von ihm, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wie gut ist es, dass Jesus diesen Namen trägt. Wie gut ist es, dass wir durch den Heiligen Geist eine innere Verbindung zu diesem Ratgeber haben. Wie gut ist es, dass sein Geist uns helfen will, dass wir Rat finden. Wir sind auf Rat angewiesen. Aber leider suchen wir oft dann erst Rat in irgendwelchen schwierigen Situationen, wenn uns das Wasser schon bis zum Halse steht. Statt vorher schon mal diesen Ratgeber einzubeziehen, ihn als beständigen Begleiter, auch als den wahrzunehmen, der uns ja helfen will. Ratgeber in unserer Situation. Wie wichtig ist es, dass Jesus diesen Namen trägt? Nun gut, wir brauchen manchmal auch Menschen, die uns Rat geben. Natürlich. Beratung ist manchmal nötig, Lebensberatung, ja. Aber wenn wir das in Anspruch nehmen, dürfen wir dankbar sein, dass wir es können und lassen aber das, was uns Menschen sagen, immer auch durch das Rasselbild des Wortes Gottes gehen. Und das, was uns hilft, nehmen wir an. Es gibt manches Gute, was man auch durch ein hilfreiches Gespräch in Beratung, Seelsorge, Lebensweise bekommen kann. Gott benutzt ja auch Menschen, durch die er uns Rat geben kann. Aber am wichtigsten, der wichtigste Ratgeber ist Gottes Wort, ist die Bibel. Durch den Geist Gottes lebendig gemacht. Freilich nicht so wie im Paragraphenbuch, dass man nur aufsteht, dann findet man die Antwort. Nein, schon damit vertraut werden, mit den Gedanken Gottes vertraut werden, mit seinen Wegen vertraut werden, um dann immer besser zu lernen, wie auch aus diesem Wort etwas Ratsames für mein Leben immer wieder hineinkommt und mir weiterhilft. Beziehen wir ihn somit ein, auch in unsere Ratlosigkeit, dann will er Ratgeber sein und er ist so dringend benötigt. Sein Name ist starker Gott. Jetzt drittens geht es um die Machtfrage. Die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Jetzt geht es darum, wer bekommt die Macht. Und Gott hat es so vorgesehen, dass dieser, der wunderbar, der Ratgeber heißt, dass er dazu gekommen ist, die Machtfrage dieser Welt eine Lösung zuzuführen. Das ist seine Aufgabe. Er kann diese Aufgabe schultern, all diese Kriege zu beenden und dann die Macht zu übernehmen. Nun, es ist der heißt starker Gott, es ist Jesus, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Und Paulus sagt, er muss herrschen, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden, bis alle Mächte und Gewalten aufgeben müssen vor ihm. Solange wird er herrschen und dann wird dieser starke Gott, Jesus, die Herrschaft haben. Man könnte übrigens dieses Wort starker Gott auch mit heldenhafter Gott übersetzen. Ein heldenhafter Gott. Was fällt uns ein beim Stichwort Helden? Wir sagen manchmal, du bist mir ja ein Held. Damit meinen wir natürlich gerade nicht etwas Heldenhaftes, sondern was Unheldenhaftes. Was ist ein Held? Also ich denke da an die Heldensagen, an Siegfried, der Hagen von Tronje, der ihn dann erschlägt, oder König Gunther oder Dietrich von Bern. All diese Helden, manchmal sind es Helden grauer Vorzeit, die sind gekennzeichnet durch eine besondere Kraft, durch ein heroisches, heldenhaftes, mächtiges Handeln. Wenn sie einen Riesen erschlagen haben oder ein Ungeheuer, wenn sie also ganz starke Dinge tun, die über sich hinauswachsen. Aber es gibt auch die andere Seite eines Helden, nämlich wenn er heldenhafte, besondere Tugenden entwickelt, wenn er einer ist, der Nothelfer, der Bedrängten ist und Menschen aus der Not heraus rettet, am liebsten Jungfrauen, der also Tugenden hat, dass er auch mit Opferbereitschaft sein Heldentum lebt. Dies beides verbinden sich in den Helden, so etwas, wie ich sie kenne. Dasselbe ist David. Wir wissen, glaube ich, zu wenig, oder es ist nicht bewusst, dass David eigentlich der erste Held seines Volkes war. Wenn es einen Krieg gab, dann ist er an der Spitze seines Heeres marschiert mit den Helden, die noch dabei waren, und den anderen. Das heißt, der war wirklich ein Held, ein Kriegsheld. Aber er war eben auch zugleich ein sensibler Musiker, der wunderbare Psalmen geschrieben hat, der Lieder gedichtet hat, der empfindsam war auf diese Hinsicht. Die sind zwar sehr unterschiedlich, die Lieder, aber viele von diesen Psalmen sind doch zu Herzen gehende Zeugnisse der Treue und der Liebe, der Gnade Gottes, auch wo er Trostlosigkeit wieder tröstet. So ist auch bei David dies beides, dieses Heldenhafte, aber auch dieses andere, dieses Empfindsame zu sehen. Ich denke, dass mit dem Kommen Jesu das Bild des Helden sich verwandelt hat. Es ändert sich etwas, wo Jesus kommt. Denn es heißt, uns ist ein Kind geboren. Ein Kind ist uns geboren. Und das zeigt uns etwas vom Herzen Gottes. Er sendet also diesen Herrscher nicht mit Gewalt auf die Erde, sondern er lässt ihn als Kind geboren werden. Ist das nicht ein Werben um unser Vertrauen? Ein Werben dass wir unser Herz ihm öffnen. Ein Kind ist arglos wie nichts anderes. Er will uns nichts Böses, er will uns seine Liebe schenken. Und so ist Jesus ein Held, der ganz anders gewesen ist. Er hat sich niemals mit Gewalt gegen Menschen eingesetzt. Er hat nie mit Gewalt gehandelt. Wir lesen und singen in einem Weihnachtslied, sein Zepter, also der Symbol seiner Herrschaft, ist Barmherzigkeit. Das war der Haupteinfluss, der von Jesus ausging, der eine bleibende Wirkung erzielt hat, von damals an bis heute. Jesus ist der Held der kleinen Leute. Der Held der kleinen Leute, die ihn in vielen Alterssituationen erleben und erfahren und wissen, dass er sich um sie kümmert, auch wenn keiner sonst da ist, der auf sie achtet. Er ist aber auch ein Held, der den Kampf gegen das Böse geführt und der diesen Kampf siegreich bestanden hat. Den geistlichen Kampf, indem er am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist. Dass er sich nicht da abbringen lassen von dem Weg, unser Erretter zu werden. Und das ist sein Heldentum, das Heldentum des Sieges über die Macht der Finsternis. Zur Rechten Gottes sitzt er und er wird diesen Sieg auch wirksam werden lassen. Er ist darum ein Held des Dienens, der uns dient, dass wir mit unserer Hilflosigkeit, unserer Schwachheit zu ihm kommen dürfen, weil er uns liebt, weil er uns in unserer Schwachheit, unserer Hilflosigkeit aufrichten will. Die Helden des Alltags, wir sind es heute, die Krankenschwestern, die Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, die unter Einsatz ihres Lebens Kranke, Alte, Sterbende pflegen. So gibt es heute, wer heute ein Held ist, zeichnet sich durch ganz anderes aus als früher, sondern durch diese Art Jesu, die auch mutig sein kann, sich zu Jesus zu stellen. Heldenhafter Gott, unser Jesus. Die zwei letzten seien noch angefügt, die Zeit schreitet schnell voran. Ewiger Vater. Ich habe gedacht, wieso kann er, wenn er doch ein Sohn ist, auch Vater sein? Ich bin so froh, dass Jesus diese Züge hat, dass er auch vaterhafte Züge hat. Wie viele Menschen laufen heute mit einem verzerrten Vaterbild herum, mit einem versehrten, einem verwundeten Herzen? Quälen sie sich durchs Leben, weil sie nie überwinden, dass sie einen solchen Vater gehabt haben. Glück uns, wenn wir einen solchen Vater nicht gehabt haben. Ein Vater, der gütig ist und freundlich, der eine gesunde Autorität hat, der man sich unterordnen kann, ohne zu befürchten, der zieht ihn über den Tisch. Ein Vater, der freundlich ist, der einen ermutigt, der ihm Geborgenheit gibt. Davon haben die Menschen keinen Schimmer. Wie gut, dass Jesus derjenige ist, der so ist. Wie gut, dass er dieses Vaterbild, diese Vaterwunde schließen kann in unserem Leben. Und so ist er für uns der ewig Vater, der Vater, der in Ewigkeit uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott als unserem Vater schenkt. Ewiger Vater. Und schließlich Fürst des Friedens. Das ist der letzte Name und im Unterschied zu Namensgebung von Menschen wahrscheinlich der wichtigste. Auf diesen Namen zielen alle anderen hin. Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das ist das, worauf es hinausläuft. Der letzte, der wichtigste Name. Gott bereitet den Kriegen ein Ende, das können wir nachlesen. Könnt ihr in diesem Kapitel nochmal nachlesen, das wird jetzt zu lange dauern nochmal. Der den Kriegen ein Ende bereitet. Er ist gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Letztlich, im letzten Grunde, als ein letztes Ziel. Die Sehnsucht nach einem Friedensreich war schon immer groß. Und die Friede Roms, die Pax Romana unter der Zeit des Augustus, schien ein solcher Friede zu sein, aber er war brüchig. Denn am Rand des Römischen Reiches fing es an zu bröseln durch die anderen Mächte und von innen, ja, da war Zersetzung durch eine furchtbare, dekadente Moral, sodass dieser Staat irgendwann zusammenbrach. Und jetzt noch dieser Gedanke, dass, wenn wir vom Evangelium sprechen, die gute Nachricht von Jesus, dann ist genau dies das Wort, das gebraucht wurde, die gute Nachricht von der Geburt eines Königs- oder Kaisersohnes, der die Herrschaft antreten soll. Und dieses Wort übernimmt die Bibel für Jesus als das Evangelium dessen, der als der von Gott, als Gottes Sohn auf die Welt kommt und der wirklich den Frieden bringt, der wirklich Hoffnungsträger ist für die Menschen, weil er ihnen diesen Frieden mit Gerechtigkeit und Recht begründet und weil er durch sein Sterben am Kreuz die Ehre Gottes wiederhergestellt hat und die Würde des Menschen wiederhergestellt hat. Und in diesem Fundament, in diesem Geist, ist er der einzig Bevollmächtigte, diesen Frieden zu schaffen, diesen Frieden umzusetzen. Und wir dürfen als seine Jünger, seine Nachfolger mit ihm unterwegs sein. Wir dürfen erfahren, wie dies geschehen wird. Frieden mit Gott ist heute das, was Jesus uns bringt in dieser Zeit, in der wir leben. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Frieden mit Gott als einen Vorgeschmack jenen Friedens erleben, den er für alle Welt, für alle Menschen vorgesehen hat. Er kommt zum Ziel und die Namen seiner Geburtsanzeige werden alle zur vollkommenen Erfüllung kommen. Wir dürfen heute schon daran Anteil haben und uns von Herzen in dieser Weihnachts- und Adventszeit daran erfreuen. Gott segne uns diese Zeit in diesen wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.